Bengeljagd von Heinz-Peter Becker. Erschienen im Pandion Verlag 2000. Erstes Kapitel. Als Georg Breitbach an jenem kalten Novemberabend durch Froren die Tür zum Weinhaus Hubertus am Koblenzer Florinsmarkt öffnete, spürte er schon beim ersten Blick in die Runde, dass irgendetwas Bedrückendes in der Luft lag. Er zerrte Bosco, seinen Berner Sennenhund, etwas ungehalten durch die Tür und betrat den Raum, aus dem ihm eine wohlige Wärme entgegenströmte. Die meisten Tische waren wie immer mit Gästen besetzt, die man nicht jeden Tag hier traf, oder mit Touristen, die in dem traditionsreichen Koblenzer Weinlokal die urige Atmosphäre bei einem Glas Mosel- oder Rheinwein genossen. An diesen Tischen war das übliche Stimmungshoch, man schwatzte, scherzte und prostete sich zu. Aber an den Tischen, an denen sich die Stammgäste immer zusammenfanden, herrschte so etwas wie Betroffenheit. Für so etwas hatte Breitbach als ehemaliger Kriminalhauptkommissar einen untrüglichen Blick. Auch sein Hund schien an diesem Abend sofort zu spüren, dass etwas anders war als sonst. Denn normalerweise stolzierte er mit erhobenem Kopf und wedelndem Schwanz seinem Herrchen voran an die Theke, wo ihn der Wirt, die Wirtin oder eine der Bedienungen mit ein paar freundlichen Worten oder sogar Streicheleinheiten begrüßten, bevor man seinem Herrchen aus dem Mantel half und ihm die Speisekarte brachte. Heute war aber eben alles anders. Dieter Spahl, der rotwangige Wirt mit dem sonst so freundlichen Lächeln, stand gedankenversunken hinter seiner Theke, rieb sich das Kinn und starrte vor sich auf ein Tablett mit bereits gefüllten Weinpokalen. Er schien das Eintreffen seines Stammgastes Schosch, wie Georg Breitbach von den Koblenzer Altstädtern nur genannt wurde, gar nicht bemerkt zu haben. Frau Bauer, die große, etwas füllige Bedienung, die bei den Gästen sonst mit ihrem strahlenden Lachen jede üble Laune schlagartig vergessen ließ, saß mit ernstem Gesicht am großen Stammtisch gegenüber der Theke, was ungewöhnlich war, und beteiligte sich, fast flüsternd, an einem erregten Gespräch. Schosch schob sich durch den Durchgang zwischen den Stühlen zur Theke hin und entdeckte schließlich in der Nebenstube Frau Coratti, die Kollegin von Frau Bauer. Sie stand am Tisch neben dem großen grünen Kachelofen und hörte mit leichtem Kopfschütteln Manni Gnifke zu, der ebenfalls sichtlich erregt und mit hochrotem Kopf seinen Mitzechern einen Vortrag hielt. Gnifke war ein alter Freund von Schosch Breitbach, wenn auch um einige Jahre jünger, und immer noch im städtischen Dienst bei der Koblenz-Touristik, wo er als Hans Dampf in allen Gassen fast rund um die Uhr für seine schöne Stadt, wie er immer betonte, im Einsatz ist. Als er Schosch erblickte, hielt er kurz inne.
»Gode, Schosch, komm her, hei ist noch Platz!«
»Gode«, rief Breitbach zurück, was in Koblenz so viel wie »Guten Tag«, »Guten Abend, Prost« oder »Guten Appetit« bedeuten kann. Durch diesen Zuruf tauchte Spahl der Wirt aus seinen Gedanken auf, drehte ruckartig seinen Kopf zur Seite, blickte Schosch erschrocken an und winkte dann wie gewohnt zur Begrüßung. Sofort begann Bosco mit dem Schwanz zu wedeln und an der Leine zu zerren, um sich beim Wirt seine bereits vermissten Streicheleinheiten abzuholen. Breitbach überlegte, ob er dem Zerren seines Hundes nachgeben und erst den Wirt begrüßen oder der Aufforderung Gnifkes folgen sollte. Durch das Zerren seines Hundes behindert, streifte er erst einmal seinen Mantel ab und hängte ihn an einen Wandhaken. Dann ließ er sich von Bosco an die Theke zerren, wo ihn Spahl mit Handschlag begrüßte.
»Hast du schon gehört?«
fragte ihn der Wirt leise und mit deutlich hörbarer Entrüstung.
»Sie haben heute den Kewes verhaftet.«
Breitbach starrte Spahl an und wiederholte ungläubig, »Den Kewes?« Er schüttelte wortlos den Kopf. Kewes, von Beruf Schreinermeister, der eigentlich Jakob Fischer hieß, gehörte zu Schoschs Freundeskreis, obwohl er schon seit Jahren nicht mehr in der Altstadt wohnte. Er war nach dem Tod seines Schwiegervaters mit seiner Frau Helene in dessen Haus nach Pfaffendorf gezogen. Trotzdem traf man sich mehrmals in der Woche, mal hier im Hubertus, dem Deutschen Kaiser, Koblenz ältester Gaststätte, oder im alten Brauhaus. Sichtlich erschrocken drehte sich Schosch zum Tisch am Kachelofen um. Manni Gnifke war aufgestanden und kam ihm bereits entgegen.
»Hat der Dieter dir das schon verzählt? Sahan der Kewes verhaft.«
»Aber warum denn?«
murmelte Breitbach und zerrte seinen Hund hinter sich her, der immer noch sehnsüchtig wedelnd zur Theke blickte, da ihn immer noch keiner gestreichelt hatte.
»Dau wirst et net glave, aber se han angeblich Falschgeld bei ihm gefonne.«
Breitbach blieb vor dem Tisch am Kachelofen stehen und blickte in die erwartungsvollen Gesichter der anderen. Neben Gnifke saß Leo Wingen, Koblenz beleibter und beliebter Speiseeishersteller, mit auffallend blassem Gesicht. Ihm gegenüber Peter Dommermuth, den alle nur Pitter nennen, und der wie Karl Rosenbaum, welcher sich gerade von einem längeren Krankenhausaufenthalt erholte und neben ihm saß, zu den bekannten Mundartdichtern und Modderspruch-Interpreten gehört. Eigentlich fehlte in dieser Runde nur noch Jakob Fischer, eben Kewes, wie ihn alle nannten. Alles auch altgediente Koblenzer Karnevalisten und Mitglieder der Großen, wie sich die große Koblenzer Karnevalsgesellschaft kurz nennt. Aber auch außerhalb der närrischen Zeit machte sich jeder auf seine Art und Weise um die Stadt, ihre Tradition und Kultur verdient. Frau Coratti, die Bedienung, machte Breitbach Platz, so dass er sich auf den noch freien Stuhl am Tisch setzen konnte. Bosco verschwand wie immer sofort unter dem Tisch und machte es sich zwischen den vielen Füßen bequem. Breitbach spürte, dass man jetzt von ihm, dem ehemaligen Hauptkommissar, irgendeine Stellungnahme erwartete. »Wann wurde Kewes verhaftet?« Breitbach blickte in die Runde. Alle saßen reichlich geknickt da, nur Gnifke, der wieder seinen alten Platz eingenommen hatte, schien vor Wut die kleine Welt von Koblenz aus den Angeln heben zu wollen.
»So wat gedet doch gar net! Als wenn der Kewes...«